Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Paragraph 616 BGB, die unbekannte Vorschrift, die Sie unbedingt kennen sollten. Ja, ich hoffe, Sie hatten schöne Ostern, einen fleißigen Osterhasen und der Frühling ist jetzt spätestens bei Ihnen eingekehrt. Auf jeden Fall beste Grüße aus Hamburg. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Auch von mir sonnige Grüße aus Hamburg. Moin.
Und wir wollen auch wieder danken den Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben. So wie Christopher Brenk, der schreibt, Ihren Podcast habe ich bereits auf der Spotify-Liste und konnte bereits einigen Input mitnehmen. Vielen Dank. Dann hat uns noch Max Lawatsch geschrieben, ich bin Podcast-Hörer der ersten Stunde. Besonders gefällt mir der nahe Praxisbezug und das Aufgreifen von aktueller Rechtsprechung. Das Format ist insgesamt kurzweilig und ich empfehle es meinen HR-Mitarbeitern. Vielen Dank für diese freundliche Nachricht. Und dann hat noch Susanne Görlach geschrieben, ich bin großer Fan Ihres Podcasts und habe noch nie eine Folge verpasst. Die Themen sind sehr gut gewählt, perfekt aufbereitet und die Infos in diesem Format einfach ein Gewinn für jeden Personaler. Vielen Dank dafür und bitte immer schön weitermachen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses außerordentlich große Lob. Wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank. Starten wollen wir mit einer Konstellation, die uns immer wieder vorgelegt wird, nämlich Situationen, wo ArbeitnehmerInnen wieder zu Ihnen zurückkommen, die früher schon mal bei Ihnen gearbeitet haben. Und da wird uns immer mal wieder die Frage gestellt, wie ist denn das eigentlich mit der früheren Betriebszugehörigkeit? Müssen wir die eigentlich anrechnen? Können wir die anrechnen? Wie machen wir das im neuen Arbeitsvertrag? Ja, da wollen wir erstmal die erste Frage beantworten. Muss dann die Betriebszugehörigkeit berücksichtigt werden? Typische Juristenantwort kommt drauf an. Es gab da mal eine Konstellation, das war eine Schule, die hatte immer Folgendes gemacht. Die hatte zu Beginn der Schulferien gekündigt und nach den Ferien wieder eingestellt. Die Idee, die die Schule dabei hatte, war letztlich das Kündigungsschutzgesetz zu unterlaufen. Sie wissen ja, das Kündigungsschutzgesetz bzw. der erste Teil gilt ja erst ab 6 Monaten Betriebszugehörigkeit. Und durch dieses Hire on Fire in der Schule wurden die 6 Monate niemals erreicht. Das heißt, der Arbeitgeber konnte die Arbeitsverträge also kündigen, ohne einen Kündigungsgrund nach dem Kündigungsschutzgesetz zu benötigen. Frage ist, geht das überhaupt so? Nein, hat das Bundesarbeitsgericht gesagt. Den Link dazu stelle ich Ihnen in den Shownotes. Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, dass eben Betriebszugehörigkeit aus einem früheren Arbeitsverhältnis auf das neue Arbeitsverhältnis anzurechnen ist, wenn das frühere Arbeitsverhältnis in einem engen sachlichen Zusammenhang zu dem neuen Arbeitsverhältnis steht. Und davon sei auszugehen, wenn das Arbeitsverhältnis nur dadurch unterbrochen wurde, dass während der Zeit, wo Schulferien sind, eben gekündigt worden ist, das Arbeitsverhältnis nicht fortgeführt wird. Wann ist also die Betriebszugehörigkeit zusammenzurechnen? Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wird man sagen müssen, die typische Grenze liegt so bei 6 Wochen Unterbrechung. Das heißt, wenn die Unterbrechung länger oder deutlich länger ist als 6 Wochen, muss die Betriebszugehörigkeit nicht zusammengerechnet werden. Ist die Unterbrechung kürzer oder sogar deutlich kürzer, dann ist zusammen zu rechnen. Die andere Frage ist ja, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr weg war und dann wiederkommt, dann müssen Sie ja nicht zusammenrechnen. Aber können Sie denn die frühere Betriebszugehörigkeit berücksichtigen im neuen Arbeitsverhältnis? Ja, das können Sie. Das können Sie vollständig tun, das können Sie auch teilweise tun, indem Sie nur, keine Ahnung, von 4 Jahren, 2 Jahren berücksichtigen. Das ist möglich. Sie müssen sich aber klar machen, dass das bestimmte Folgen hat. Was sind denn die Folgen, wenn Sie die alte Betriebszugehörigkeit anrechnen? Also erstmal haben Sie Folgen nach dem Kündigungsschutzgesetz. Wenn Sie also mehr als 6 Monate anrechnen, dann hat der Arbeitnehmer, der jetzt neu bei Ihnen anfängt, sofort Kündigungsschutz. Das heißt, Sie müssten quasi ab dem ersten Tag für eine Kündigung einen Kündigungsgrund haben. Zweite Konstellation, Entgeltfortzahlungsgesetz. Eigentlich hat ein Arbeitnehmer erst nach 4 Wochen Betriebszugehörigkeit einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung wegen Krankheit. Wenn Sie aber hier die Betriebszugehörigkeit anrechnen, dann haben Sie auch ab dem ersten Tag einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Und das Bundesurlaubsgesetz hat auch so eine ähnliche Regelung. Der volle Urlaubsanspruch entsteht nämlich erst nach 6 Monaten Betriebszugehörigkeit. Und auch hier, wenn Sie Betriebszugehörigkeit anrechnen, die länger ist als 6 Monate, dann gibt es eben ab dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses den vollen Urlaubsanspruch. Ja, das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Klarheit reinbringen und Sie ein bisschen bei Ihrer Entscheidung unterstützen. Und jetzt kommen wir quasi zu unserem Schwerpunktthema 616 BGB, die Vorschrift, die relativ unbekannt ist, aber die Sie unbedingt kennen sollten. Zunächst mal, der Grundsatz des Arbeitsrechts ist ja keine Arbeit ohne Lohn. Also nur wenn gearbeitet wird, müssen Sie auch Vergütung zahlen. Aber weil es ein Grundsatz ist, gibt es davon natürlich Ausnahmen, eine ganze Reihe von Ausnahmen. Ich will jetzt erstmal nur auf zwei hinweisen. Einmal § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz. Also wenn Sie krank sind und logischerweise nicht arbeiten und eigentlich keinen Lohn beziehen würden, kriegen Sie trotzdem Lohn. Aufgrund der Regelung in 3 Entgeltfortzahlungsgesetz, weil Sie eben krank sind und die 6 Wochen Entgeltfortzahlung wegen Krankheit nach § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz zu leisten sind. Und eine ähnliche Regelung finden Sie auch im Bundesurlaubsgesetz, wenn Sie im Urlaub sind. Auch dann leisten Sie ja keine Arbeit, aber dennoch ist das Entgelt fortzuzahlen für die Dauer des Urlaubes. So, und § 616 ist im Prinzip auch eine Ausnahme von diesem Grundsatz. Und da will ich Ihnen einmal den Text nochmal nahebringen, den Sie im Gesetz finden. Da steht nämlich drin, der zur Dienstleistung Verpflichtete, also der Arbeitnehmer, jetzt kommt ein bisschen altertümliche Sprache, wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, also mit anderen Worten verliert seinen Anspruch auf Vergütung nicht, dadurch, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit, also für eine kurze Zeit, durch einen in seiner Person liegenden Grund, ohne sein Verschulden, an der Dienstleistung, also an seiner Arbeit also, verhindert wird. Das gehen wir mal im Einzelnen durch, was da die Voraussetzungen sind, und dann gucken wir uns auch nochmal die einzelnen Fallgruppen an. Also zunächst mal muss der Arbeitnehmer gehindert sein, seine Arbeit zu erbringen. Und das muss auch unvermeidlich sein. Das heißt, wenn es also eine Möglichkeit gibt, die Verhinderung irgendwie zu verschieben, zum Beispiel irgendeinen Termin, den er dringend wahrnehmen muss, wenn man den verschieben kann, dann liegt keine Unvermeidlichkeit vor. So, und dann gibt es eben bestimmte Konstellationen, wann diese Arbeitsverhinderung aufgrund persönlicher Gründe gegeben ist. Und die will ich einmal kurz durchgehen. Krankheit des Arbeitnehmers ist kein solcher Fall, weil da greift § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz. Das geht also dieser Vorschrift vor. Dann gibt es eine Reihe von Fallgruppen, die will ich kurz benennen, und mein Kollege wird nachher ein bisschen genauer darauf eingehen. Die Thematik Arztbesuche während der Arbeitszeit ist grundsätzlich ein Fall von § 616. Die Pflege naher Angehöriger, vor allem auch Kinder, wenn sie krank sind, ist auch grundsätzlich ein Fall von 616 BGB. Bestimmte Abwesenheiten wegen familiärer Ereignisse ist ein Fall von § 616 BGB. Und öffentliche Pflichten und Ehrenämter, zum Beispiel Teilnahme an Gerichtsverhandlungen, das sind grundsätzlich auch Fälle nach 616 BGB. Einen letzten Fall will ich noch ansprechen. Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie sich arbeitssuchend melden müssen oder zur Stellensuche unterwegs sind, Bewerbungsgespräche führen und deswegen nicht arbeiten können? Ist das ein Fall von 616 BGB? Könnte man denken, ist es im Ergebnis aber nicht, weil es dafür eine Spezialvorschrift gibt in 629 BGB. Da steht nämlich drinnen, nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses, also eines Arbeitsverhältnisses, hat der Dienstberechtigte, also der Arbeitgeber, dem Verpflichteten, also dem Arbeitnehmer, auf sein Verlangen eine angemessene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren. Also mit anderen Worten Zeit zu gewähren, sich zu bewerben oder auch zum Arbeitsamt zu gehen, wenn das denn notwendig ist. Dann kommen wir zum Schluss noch zu der Frage, wie lange darf denn die Verhinderung dauern nach 616? Da steht ja drin, verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit. Ja, leider nicht konkret, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn nämlich das zu lange ist, dann ist die Regelung tatsächlich so, dass der Vergütungsanspruch nicht erst ab dem Zeitpunkt entsteht, wo es zu lange ist, sondern insgesamt. Ja, und wann liegt jetzt ein zu langer Zeitpunkt vor, der verhältnismäßig dann erheblich wäre? Da muss man letztlich die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen. Die neuere Rechtsprechung geht wohl von maximal einer Woche aus. Aber letztlich ist das nicht völlig klar, ob das auf jeden Fall anzuwenden ist. Aber in dem Bereich wird es zumindest liegen. Es kommt aber immer auf die Einzelfallbetrachtung an. So, und dann würde ich jetzt an meinen Kollegen übergeben und der guckt sich mal die einzelnen Fallgruppen an, wo 616 dann Anwendung findet.
Ja, so machen wir das und wir starten einmal durch und fangen mit der ersten Fallgruppe, den Arztbesuchen während der Arbeitszeit, an. Also, hierbei muss grundsätzlich differenziert werden. Wenn der Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt ist, ist nur das Entgeltfortzahlungsgesetz anwendbar. Dann greift, wie mein Kollege Alexander Scharf eben schon ausgeführt hat, der Vorrang des Entgeltfortzahlungsgesetzes gegenüber 616 BGB. Wenn der Arbeitnehmer allerdings nicht arbeitsunfähig erkrankt ist, wie verhält es sich dann mit Arztbesuchen während der Arbeitszeit? Also, grundsätzlich ist ein Arztbesuch nicht bereits dann notwendig, wenn der behandelnde Arzt einen Arbeitnehmer während der Arbeitszeit zur Behandlung oder Untersuchung in seine Praxis bestellt. Vielmehr muss der Mitarbeiter schon versuchen, die Arbeitsversäumnis möglichst zu vermeiden. Also hält ein Arzt außerhalb der Arbeitszeit Sprechstunden ab und sprechen keinerlei medizinische Gründe für einen sofortigen Arztbesuch, dann muss der Arbeitnehmer die Möglichkeit der Sprechstunde außerhalb der Arbeitszeit auch wahrnehmen. Wenn der Arzt dem Terminwunsch Ihres Mitarbeiters allerdings nicht nachkommen kann oder nicht nachkommen will, dann liegt wiederum ein persönliches Leistungshindernis vor und 616 ist hier in diesem Fall uneingeschränkt anwendbar. Die nächste Fallgruppe. Da widmen wir uns der Pflege naher Angehöriger und hierbei vor allem Kinder. Die Pflege erkrankter naher Angehöriger, die kann nach allgemeiner Ansicht einen persönlichen Verhinderungsgrund darstellen. Folge davon ist zunächst einmal die Freistellung von der Arbeitspflicht. Die spannende Frage, die sich dann natürlich aufdrängt, aber wer zahlt? Speziell schauen wir uns da die Kinderbetreuung an. Und da legen wir zunächst einmal unseren Fokus auf das Kinderpflegekrankengeld. Gemäß § 45 Absatz 1 des SGB V besteht ein Anspruch auf Krankengeld, wenn es zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege des erkrankten Kindes erforderlich ist, der Arbeit fernzubleiben. Das Kind darf dabei das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und muss in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein. Der Gesetzgeber hat den Anspruch auf das Kinderkrankengeld für die Kalenderjahre 2024 und 2025 ausgeweitet. So können Elternteile künftig 15 statt wie bisher 10 Arbeitstage pro Kind Kinderkrankengeld beziehen. Alleinerziehende sogar 30 Arbeitstage statt wie bisher 20 Arbeitstage im Jahr. Die Gesamtzahl der Anspruchstage steigt in diesen beiden Jahren von 25 auf maximal 35 Arbeitstage im Jahr, für Alleinerziehende von 50 auf sogar maximal 70 Arbeitstage. Soweit, so gut werden Sie jetzt erstmal denken. Krankengeld, das zahlt doch die Krankenkasse. Damit sind wir doch als Arbeitgeber fein raus. Ja? Das wäre tatsächlich ein bisschen einfach. Jetzt kommt nämlich ein Spoiler. Dieser Krankengeldanspruch aus § 45 Absatz 1 SGB V, der ist subsidiär. Dieser Krankengeldanspruch greift nur, wenn Ihr Mitarbeiter keinen Anspruch auf Entgeltzahlung oder Entgeltfortzahlung nach einer anderen Vorschrift hat. Das bedeutet in diesem Fall, wenn ein Anspruch aus 616 BGB besteht, dann zahlt die Krankenkasse nicht. Das ist für Sie wichtig zu wissen. Zu dieser Fallgruppe im Übrigen noch einige ergänzende Anmerkungen zu den Voraussetzungen von 616. Es ist erforderlich, dass der erkrankte Angehörige auf die Pflege durch den Arbeitnehmer angewiesen ist. Das setzt wiederum voraus, dass eine Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege geboten ist und andere geeignete Personen hierfür nicht zur Verfügung stehen. Wenn beide Eltern berufstätig sind, können sie grundsätzlich selbst darüber entscheiden, wer von ihnen die Pflege eines erkrankten Kindes übernimmt. Anders wäre das hingegen, wenn nur ein Elternteil berufstätig ist. Da wäre es ohne weiteres zumutbar, dass der nicht berufstätige Elternteil die Pflege des erkrankten Kindes übernimmt. Im Übrigen betrifft § 616 auch die Fälle der unvorhersehbaren Notwendigkeit einer Kinderbetreuung. Also zum Beispiel wegen der schweren Erkrankung des Ehepartners, der nicht berufstätig ist. Oder aber auch, das ist jetzt leider ein ganz aktueller Bezug, wegen des Streiks in einem Kindergarten oder auch aufgrund pandemiebedingter Kita- oder Schulschließung. Da ich das Stichwort hier eben schon gebracht habe, ist es auch eine wunderbare Überleitung zur nächsten, nämlich zur dritten Fallgruppe. § 616 BGB und Corona. Wer zahlt denn eigentlich im Falle einer Corona-Quarantäne? Ja, diese Frage beschäftigte die Arbeitsgerichte und die Verwaltungsgerichte seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder. Wenn Arbeitnehmer, die nicht krank sind, behördlich angeordnet in Quarantäne müssen, haben sie gemäß § 56 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes einen Entschädigungsanspruch gegen das Land. Diese Entschädigung mussten allerdings Sie als Arbeitgeber auszahlen und konnten ihn sich von der zuständigen Landesbehörde zurückerstatten lassen. Ja, dies setzt aber wiederum voraus, dass Ihr Arbeitnehmer keinen Lohnanspruch gemäß 616 BGB gegen Sie als Arbeitgeber hat. Ja, weil nach überwiegender Anspruch in der Rechtsprechung § 56 des Infektionsschutzgesetzes ebenfalls subsidiär ist, sodass weder ein Entschädigungsanspruch nach 56 IFSG noch ein Erstattungsanspruch für Sie als Arbeitgeber bestehen, wenn der Arbeitnehmer einen Entgeltvorzahlungsanspruch bzw. Vergütungsvorzahlungsanspruch aus 616 BGB gegen Sie als Arbeitgeber hat. Kurzum und kurz zusammengefasst, wenn § 616 BGB nicht ausgeschlossen ist in dieser Fallgruppe, dann gibt es keine Entschädigung nach § 56 IFSG und auch keine Erstattung. Das leitet dann wiederum über zur vierten Fallgruppe, den familiären Ereignissen. Ja, herausragende familiäre Ereignisse, so heißt es immer so schön in der Rechtsprechung, die stellen ebenfalls persönliche Hinderungsgründe dar. Zum Beispiel die eigene Hochzeit, wobei darunter sowohl die bürgerliche als auch die kirchliche Eheschließung zu verstehen sind. Auch die Eingehung einer Lebenspartnerschaft fällt darunter. Ein weiterer spannender Fall und auch sehr aktuell ist die Niederkunft der eigenen Ehefrau. Warum spannend, warum aktuell? Weil wir hier auf eine aktuelle Rechtsentwicklung hinweisen müssen. Artikel 4 der EU-Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige, einen über § 616 BGB deutlich hinausgehenden 10-tägigen Vaterschaftsurlaub fordert. In dieser Richtlinie heißt es, die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Väter Anspruch auf 10 Arbeitstage Vaterschaftsurlaub haben, der anlässlich der Geburt des Kindes des Arbeitnehmers genommen werden muss. Und, das kennen Sie vielleicht auch schon, in EU-Richtlinien findet sich auch immer eine Umsetzungsfrist. Und diese Umsetzungsfrist, die ist bei dieser Richtlinie bereits am 2. August 2022 abgelaufen. Die Bundesrepublik Deutschland hat diese Richtlinie nicht innerhalb der Umsetzungsfrist in nationales Recht umgesetzt. Vor dem Berliner Landgericht verklagt deshalb derzeit ein 38-jähriger Familienvater die Bundesrepublik auf Schadensersatz. Obwohl die Umsetzung der von mir bereits benannten Richtlinie sogar im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde, ja, hat es Deutschland bislang versäumt, diese Regelung in nationales Recht zu überführen. Wir werden Sie, was das Thema Vaterschaftsurlaub angeht, in unserer Arbeitsrechtsgruppe bei LinkedIn auf dem Laufenden halten und natürlich auch von diesem Verfahren vor dem Berliner Landgericht berichten. Zurück jedoch zu den typischen Fallgruppen familiärer Ereignisse. Auch bei Todesfällen und Begräbnissen kommt es auf die Nähebeziehung des Arbeitnehmers zum Verstorbenen an. Soweit es um Eltern, Kinder oder den Lebenspartner geht, ist eine Unzumutbarkeit der Arbeitsleistung zu bejahen. Bei sonstigen Angehörigen ist dies nur bei im Haushalt lebenden Personen anzunehmen. Sonstige familiäre Ereignisse fallen immer nur dann unter § 616, wenn sie einen herausragenden Charakter haben. Dies kann zum Beispiel bei der Konfirmation oder bei der Kommunion der Fall sein und bei der Hochzeit der Kinder. Im Übrigen sind jedoch familiäre Ereignisse dem Bereich der privaten Lebensführung der Mitarbeiter zuzuordnen, die nicht wiederum auf Sie als Arbeitgeber abgewälzt werden können. Das betrifft vor allem Geburtstage des Mitarbeiters sowie von Angehörigen. Dies leitet dann wiederum über zur fünften Fallgruppe, den öffentlichen Pflichten und Ehrenämtern. Die Wahrnehmung amtlicher Termine, die kann ebenfalls zu einem persönlichen Hinderungsgrund führen. Das ist immer dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer einer gerichtlichen oder behördlichen Vorladung nur während der Arbeitszeit nachkommen kann. Ein in der Person des Arbeitnehmers liegender Grund für eine vorübergehende Verhinderung im Sinne des § 616 BGB ist auch dann gegeben, wenn ein Gericht in einem den Arbeitnehmer selbst betreffenden Verfahren dessen persönliches Erscheinen angeordnet hat. Das Landesarbeitsgericht Hamm hat das explizit im Jahre 2009 so entschieden. Ein Link zu dieser Entscheidung ist wie immer in den Shownotes festgehalten. Allgemeine staatsbürgerliche Pflichten, die zu einem persönlichen Verhinderungsgrund führen, können weiter sein die Tätigkeit als Wahlhelfer bei Wahlen oder als amtlich bestellter Betreuer. Aber auch, ja, man höre und staune, die Wartepflicht bzw. die Leistung von erster Hilfe nach einem Verkehrsunfall. Bei der Kollision mit Pflichten aus ehrenamtlicher Tätigkeit ist hingegen zu differenzieren. So ist beispielsweise die Betätigung als ehrenamtlicher Richter eine Fallgruppe des § 616 BGB. Die Wahrnehmung anderer Ehrenämter stellt dagegen regelmäßig keinen persönlichen Verhinderungsgrund dar. Sie als Arbeitgeber müssen die vom Arbeitnehmer aus freien Stücken übernommenen Pflichten nicht finanzieren. Und wir kommen jetzt zur abschließenden letzten Fallgruppe aus der Praxis. Und da haben wir nochmal eine aktuelle Fallgruppe gebildet, nämlich den Weg zur Arbeit. Unwetter, also hier bei uns im Norden sind es immer wieder Stürme, aber auch ganz aktuell deutschlandweit Verkehrsstörungen und Ähnliches. Also dazu gehört zum Beispiel auch der GDL-Streik, den wir momentan haben. Sind das denn auch Fälle des § 616 BGB? Und da muss man als Vorbemerkung sagen, § 616 BGB ist nicht auf objektive Leistungshindernisse anwendbar. Was soll das denn wiederum heißen? Also, kann ein Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz witterungsbedingt nicht erreichen, dann besteht kein Anspruch auf Entgeltvorzahlung. Entscheidend ist in dieser Fallgruppe, dass es sich um ein Ereignis handelt, das mit der Person des Dienstverpflichteten nichts zu tun hat, sondern jeden anderen ebenso treffen kann. Ob tatsächlich mehrere Arbeitnehmer verhindert sind, spielt dagegen keine Rolle. Also, wenn Mitarbeiter infolge von Verkehrsstörungen, sei es Verkehrssperrungen, Staus, Verkehrsverboten wegen Smogalarm, Hochwasser, Glatteis, Schneeverwehung oder auch Streiks in den Verkehrsbetrieben die Arbeit nicht oder nicht rechtzeitig aufnehmen, dann schulden Sie als Arbeitgeber für die dadurch ausgefallene Arbeitszeit keine Arbeitsvergütung, denn es handelt sich hierbei, wie gesagt, um objektive und nicht um persönliche Leistungshindernisse. Der Arbeitnehmer trägt insoweit das zeitliche Wegerisiko. Und das soll es zu den typischen Fallgruppen gewesen sein. Ich gebe das Wort und das Mikrofon wieder ab an Alexander Scharf.
Ja, vielen Dank. Bleibt im Prinzip nur noch die Frage, ja, wie viel müssen Sie denn eigentlich zahlen, wenn 616 vorliegt? Zunächst mal ist es im Prinzip genauso wie bei Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsunfähigkeit. Sie müssen also so bezahlen, als ob der Arbeitnehmende gearbeitet hätte. Es gilt das Entgeltausfallprinzip. Das bedeutet, auch wenn in diesem Zeitpunkt oder wenn in diesem Zeitraum geplante Mehrarbeit vorgelegen hat, müssen Sie auch die bezahlen. Auch müssen Sie variable Vergütungsbestandteile bezahlen, zum Beispiel Provision. Das kann im Einzelfall natürlich ganz schön bitter werden. Und die nächste Frage, die sich daran anschließt, wie berechne ich denn diese Provision? Man soll ja im Prinzip so bezahlen, als ob er gearbeitet hätte. Das ist natürlich nicht prognostizierbar, was dann an Provision angefallen wäre. Und weil das so ist, muss man letztlich einen Durchschnitt aus der Vergangenheit bilden. Da nimmt man typischerweise erstmal einen Zeitraum von 3 Monaten. Und wenn die Schwankungen da zu groß sind, dann nimmt man einen längeren Zeitraum, typischerweise von 1 Jahr. Ja, letzte abschließende Frage. Was sollten Sie jetzt als Arbeitgeber tun, wenn Sie das alles von uns gehört haben? Zunächst mal, was Sie wahrscheinlich auch schon erkannt haben oder vielleicht auch selber schon erlebt haben. Aus § 616 können deutlich spürbare finanzielle Verpflichtungen resultieren. Insbesondere bei der Thematik kindkrank. Wenn das zusammentrifft mit weiteren Problemen im Arbeitsverhältnis, zum Beispiel mit der eigenen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmenden, kann das zu erheblichen Störungen des Arbeitsverhältnisses führen. Dazu kommt, dass die Arbeit dann auch nicht erledigt wird am Arbeitsplatz und gegebenenfalls von Kollegen übernommen werden muss. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. § 616 kann nämlich im Arbeitsvertrag abgeändert werden. Insbesondere bezüglich der Fälle, in denen gezahlt wird, beziehungsweise auch bezüglich des Umfanges, in dem gezahlt wird, zum Beispiel Anzahl der Tage. Und § 616 BGB kann auch völlig ausgeschlossen werden im Arbeitsvertrag. Wichtig ist natürlich, dass Sie sich als Arbeitgeber hier der Auswirkungen und des Umfanges der Folgen von 616 zunächst mal bewusst werden. Also was bedeutet § 616 in Ihrem Unternehmen konkret und was wollen Sie tun? Und dann müssen Sie eben Regelungen im Arbeitsvertrag treffen, die für Ihre Firma passen. Gegebenenfalls spielen hier auch Fragen Ihrer Firmenkultur möglicherweise eine Rolle, vielleicht auch Recruiting-Gesichtspunkte. Sie können vielleicht mit einer großzügigeren Regelung bei Kindkrank zum Beispiel gegenüber potenziellen ArbeitnehmerInnen werben. Wenn Sie dann die Entscheidung getroffen haben, wie es aussehen soll, dann stehen wir natürlich für die Erstellung einer Klausel, die für Sie passt, zur Verfügung. Kommen Sie da gerne auf uns zu. Ja, das soll es tatsächlich auch schon heute gewesen sein, eine etwas kürzere Folge heute. Wir hoffen aber, dieser Podcast mit, wir finden, einem sehr aktuellen und problematischen Thema hat Ihnen auch wieder gefallen. Wenn das so ist, lassen Sie gerne eine Bewertung da, folgen Sie uns und dann verpassen Sie keine Ausgabe des Podcasts. Die nächste Folge, die können Sie hören am 15. April mit dem Thema Taktik vor dem Arbeitsgericht. Schreiben Sie uns, wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, die wir in der Folge dann beantworten sollten. Das war's und wie immer wünschen wir Ihnen natürlich alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss aus Hamburg.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.